Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Intervallfasten, das ist ja Durchbrechen der heute üblichen Mahlzeitenfolge, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Wie üblich und verbreitet aber war es zu früheren Zeiten, drei Mahlzeiten am Tag einzunehmen? Das habe ich kurz vor der Sendung Professor Philipp Osten gefragt. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Wir haben Quellen, beispielsweise aus Klöstern, wo ja die Nahrungsmittelversorgung gut vorhanden war, wo es viele einzelne Mahlzeiten gab, mindestens drei. Wenn wir uns die Allgemeinbevölkerung ansehen, dann ist es so um 1700 üblich gewesen, dass man frühstückte, Mittag aß und zu Abend aß. Und die größte Mahlzeit war die in der Mitte des Tages, also das Mittagessen. Aber wir müssen uns das Frühstück nicht so vorstellen mit Brötchen und so weiter, sondern man nahm das Getreide flüssig zu sich. Meistens eben halt als Getreidebrei. Heute würde man das feiner Müsli nennen. Aber das war eine Wasser-Getreidesuppe. Das war das, was die meisten Menschen morgens zu sich nahmen und was sie auch mittags und abends zu sich nahmen. Dass man dann Brot backte, dass es etwas ansprechender war, das ist sehr viel später erst erfolgt.
Wie sieht das denn im Arbeitermilieu, also gehen wir mal ins 19. Jahrhundert aus, da waren die Arbeitstage ja extrem lang auch und die Mittagsmahlzeit, die ist dann oft eher ausgefallen, oder?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass natürlich der Energiehaushalt eines Menschen sich über die Jahrhunderte hinweg nicht verändert hat. Jemand, der körperlich arbeitet, braucht enorm viel Energie. Das bedeutet, dass diese Energiezufuhr eben halt auch regelmäßig erfolgen musste. Mit Beginn der Industrialisierung ist es so, dass selbstverständlich einzelne Pausen eingelegt wurden. Und tatsächlich ist es so, dass eine regelmäßige Nahrungszunahme durchaus doch erforderlich gewesen ist. Also im Prinzip ist es doch so, dass regelmäßig Mahlzeiten eingenommen wurden, allerdings nicht in der Form, wie wir das heute kennen. Schnaps beispielsweise, aber auch Bier waren ganz wesentliche Elemente der Nahrungszufuhr. Und so findet man in vielen Vorschriften aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts die Vorgabe, dass wenn Menschen richtig ernährt werden sollen, dass ihnen so und so viel Wein oder Bier zur Verfügung gestellt werden soll. Allerdings ist der Schnaps am Abend dann Energielieferant und das ist etwas, wogegen sehr viele Ernährungsphysiologen früh angekämpft haben, selbstverständlich auch die Abstinenzlerbewegung.
Sie haben vorhin schon das Kloster angesprochen. Da gibt es ja das Fasten als religiöses Konzept. Ist das eine besondere Form?
Ja, also das ist etwas, was ja aufs Judentum zurückgeht. Also der bekannteste Fastentag ist Yom Kippur. In diesem Jahr ist das der 27., 28. September. Also zu Beginn der Erntezeit findet ein großer Fastentag statt. Und dieses Fasten dient, wenn wir jetzt in die Tora gehen, der Reinigung. Also hat auf der einen Seite natürlich einen seelischen, religiösen Aspekt, aber auf der anderen Seite auch einen Aspekt, der in Richtung auf Gesundheit wirkt.
Sehr nah an die heutige Form des Intervallfastens herankommen ja die Wasserkuren. Also da sind wir dann in den Kurorten, wo eine Mahlzeit durch das Trinken von Heilwasser ersetzt wird. Die werden aber dann anders begründet. Geht es da vor allem um die Heilwirkung des Wassers, eines besonderen Wassers?
Wir finden ganz früh in den sogenannten Pharmakopöen, also in den Anweisungen, wie Kräuter zu sich genommen werden sollen, wie Arzneimittel verabreicht werden sollen, die Vorstellung davon, wie lange die wirken. Und die Wirkdauer von Arzneimitteln lässt sich eins zu eins übertragen auf die Wirkdauer von Nahrungsmitteln. Nahrungsmittel hatten alle eine ihnen zugeschriebene Wirkung, also beispielsweise gegen ein zu luftiges, sanguinisches Temperament half die Verabreichung von Kartoffeln. Also ein Nahrungsmittel, was tief in der Erde wächst, das ist etwas, was man benutzen kann, wenn die Menschen zu fahrig werden. Ein Nahrungsmittel, was in der Luft hängt, wie beispielsweise Kirschen, wurde benutzt, um Menschen mit Schwermut ein freundlicheres Gemüt zu geben. Diese Signaturenlehre, das ist natürlich ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Das Ersetzen von Nahrungsmitteln, also die Intervalle zwischen den einzelnen Nahrungsaufnahmen und der Aufnahme von dem Heilwasser bis zur nächsten Aufnahme des Heilwassers ist dementsprechend mit diesem Abklingen der Wirkung in eins zu bringen.
Was aber auch zeigt, dass sich der Wortsinn Diät bis heute verändert hat. Also Diät meint heute ja vor allen Dingen weniger essen und nicht so sehr bestimmte Dinge zu essen, die der Gesundheit nutzen sollen oder das Temperament verändern.
Ja, also das Wort Diät stammt ja von dem alten Begriff Diätetik. Und als Diätetik bezeichnet man deutlich mehr als nur Essen und Trinken. Also beispielsweise, ob sich der Körper der Luft aussetzt, der Rhythmus zwischen Arbeiten und Ruhen, die Ausscheidung, auch die sexuelle Betätigung gehörte dazu. Oder das sich Aussetzen von Gemütsbewegung, also etwas, einen Text zu lesen, der einen in irgendeiner Weise in Emotionen versetzt oder ein Musikstück zu hören. Das waren alles Elemente der antiken Diätetik. Das heißt, das sind die Dinge, mit denen der Mensch willentlich seinen Körper beeinflussen kann. Oberstes Ziel war, den Exzess zu vermeiden. Und dieses oberste Ziel, den Exzess zu vermeiden, bedeutete auch eben regelmäßig zu essen, lange Fastenperioden auszulassen. Aber in auch frühen Schriften, die sich damit auseinandersetzen, ist auch die zu sklavische Gewohnheit ein Exzess. Also da sollte man eben halt dann ruhig für eine gewisse Zeit fasten. Das Fasten im Judentum, das dauert maximal 25 Stunden, also nicht länger als einen Tag. Diese 16 Stunden, die wir im Intervallfasten sozusagen als die besonders sinnvolle Regelung finden, das ist etwas, was wir in der Literatur oder aus der Geschichte heraus nicht kennen.
Essen und Abstinenz in geschichtlicher Perspektive, das war Professor Philipp Osten, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.